Einen Moment.
Hirschner deutete in Richtung Autoradio. Er hatte soeben den Namen eines Geschäftspartners gehört. Schorsch verstummte augenblicklich. Hirschner stellte den Ton lauter. Oder auf den schwarz-goldenen Grand Cherokee nimmt die Polizei Trier unter der...
Hast du verstanden, was da los ist?
Fragte Hirschner. Schorsch presste den Mund zusammen und schob seine Unterlippe nach vorn. Hirschner tippte das Gaspedal an. Sofort beschleunigte der Motor mit seinem dunklen, satten Klang so gedämpft, als habe man einen riesigen Schalldämpfer darüber gestülpt. Der Wagen hielt nur kurz das Tempo. Hirschner musste bereits wieder abbremsen. Er trat etwas härter als erforderlich auf das Bremspedal. So konnte er Schorsch ein wenig durchschütteln, diesen unangenehmen Menschen, mit dem er zum Abendessen unterwegs war. Hirschner hatte vor Jahren einen spektakulären Prozess um Weinpanscherei mit einer Bewährungsstrafe überstanden. Zwei seiner damaligen Mitarbeiter, ein Kellermeister und sein Disponent, dieser Schorsch, der jetzt im viel zu engen Anzug neben ihm saß, wanderten in den Knast. Der Kellermeister hatte die Nerven verloren und sich nach einer Woche Untersuchungshaft in seiner Zelle erhängt. Schorsch bekam 2 Jahre und saß sie treu und brav ab, ohne seinen Boss mit einem Wort zu belasten. Hirschner hatte sich damals mit einer beträchtlichen Summe erkenntlich gezeigt und Schorsch auch in den folgenden Jahren hin und wieder unter die Arme gegriffen. Zuletzt hatte er ihm den Job bei Römer besorgt.
»Ich könnte für Sie im Süden Wein einkaufen«, versuchte es Schorsch erneut.
Hirschner bezog einen Großteil der Grundweine für die Sektproduktion aus Italien. Schorsch kannte das Geschäft. Noch vor den Alpen wurden die Tankwagen mit Flüssigzucker aufgefüllt. Dafür blieb immer eine Kammer frei. Auf den nächsten 1000 Kilometern vermischte sich der Zucker mit dem Wein und musste hier an der Mosel noch ein wenig nachgären und konnte dann in Flaschen abgefüllt werden. Die Russen soffen das Zeug schneller, als es in die Flaschen gefüllt werden konnte. Und die wurden sehr schnell gefüllt, zurzeit 5000 Flaschen in der Stunde, in 3 Schichten rund um die Uhr.
Darüber reden wir später.
Hirschner schaute erst gar nicht nach, ob auf dem kleinen Parkplatz noch etwas frei war. Er ließ den Wagen direkt vor dem Eingang des Le Coq Rouge in der schmalen Gasse zum Moselufer stehen. Hirschner übergab dem Kellner, der sie zu ihrem Tisch führte, den Autoschlüssel. So wie Richard Gere in seinem Lieblingsfilm, war er in diesem Restaurant ein besonderer Gast. Gerard, der einzige mit 3 Sternen dekorierte Koch der Stadt, war seit langem darauf bedacht, dass kein Zucker, besonders keiner der heimtückisch Versteckten, in Hirschners Speisen gelangte. Hirschner bestellte 2 Menüs, für seinen Gast einen ausgezeichneten Wein und für sich ein Wasser. Vom Nebentisch drangen Satzfetzen in französischer Sprache herüber. Hirschner hörte einen afrikanischen Akzent heraus. Als er sich unauffällig umschaute, sah er 3 dunkelhäutige Männer mittleren Alters in einer Tischrunde mit Leuten, von denen ihm zumindest eine der beiden Frauen bekannt vorkam. Hirschner aß eine Vorspeise, der man nicht ansah, dass sie für einen Diabetiker zubereitet war. Wenn es eine Ironie des Schicksals gab, dann traf sie auf Hirschner zu. Der große Weinkommissionär, der vor Jahren die gesamte Branche in eine tiefe Krise gestürzt, den die Bild-Zeitung den Zuckerkönig der Mosel genannt hatte, er litt an einem spät diagnostizierten schweren Diabetes mit allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten, wobei die täglichen Injektionen noch zu den geringsten Übeln zählten.
»Wir kaufen nur noch in Italien«, nahm Hirschner das Gespräch von vorhin wieder auf. »Da müsstest du perfekt Italienisch sprechen.« »Aber dafür kann ich Französisch. Ich war lange genug beim französischen Militär. Ich könnte doch vielleicht für Sie in der Medoc was machen.«
Hirschner überlegte, ob die Fremdenlegion wirklich offiziell zum französischen Militär gehörte. Der Wein wurde serviert. Schorsch probierte und nickte dem Kellner anerkennend zu. Das gab Hirschner Zeit zum Nachdenken.
»Du weißt, wie sensibel die Franzosen sind. Da gab es doch schon einen Skandal, weil einer Weine aus einer anderen Lage zugekauft und als Medoc-Weine deklariert hatte.« »Hallo, Herr Hirschner, schön, Sie zu treffen.«
Stiermann hatte mit dem Rücken zum Tisch seines Lions-Club-Bekannten gesessen und stand jetzt auf, um ihn und seine Begleitung zu begrüßen.
»Ich habe Sie vorhin gar nicht gesehen.«
»Ich Sie leider auch nicht.«
Hirschner schüttelte dem Polizeipräsidenten die Hand und stellte ihm Schorsch als Geschäftspartner vor. Hirschner unterließ es, Schorsch mitzuteilen, dass es sich bei Stiermann um den Polizeipräsidenten handelte. Stiermann, der sich an seinem Tisch längst nicht der Beachtung erfreute, die ihm, wie er meinte, zustand, hatte es nicht eilig, wieder dorthin zurückzukehren. Er genoss es, Polizeipräsident hin oder her, mit dem Mann gesehen zu werden, der zu den reichsten und einflussreichsten in der Region, wenn nicht der ganzen Mosel, gehörte.
»Sind Sie öfter hier?«
Hätte Hirschner dem Polizeipräsidenten gesagt, dass er fast täglich hier speiste, hätte das als kleine Provokation gewertet werden können. Er konnte noch nicht einmal sagen, ob ihm der Laden gehörte. Dazu müsste er seinen Steuerberater, seinen Notar oder seinen Wirtschaftsberater fragen, falls es ihn interessiert hätte. Ihm fiel ein, dass Nico Haupenberg um Rückruf gebeten hatte.
»Wenn sich eine Gelegenheit wie heute bietet und ein Gast bewirtet werden soll, komme ich sehr gerne hierher.«
Hirschner nickte dabei Schorsch zu, der keine Reaktion zeigte.
»Dann will ich nicht länger stören. Wir haben eine Delegation aus unserem Partnerland Ruanda zu Gast.